Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus-Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten in unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
Hallo, lieber Robert. Ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Aufnahme in unserer mittlerweile ja unendlichen Folgenserie.
Guten Morgen, KD.
Ja, guten Morgen. Am Wochenende war ich auf einem Workshop im Milton Erickson Institut Rottweil bei meinem alten Freund und Kollegen Bernhard Tränkle und habe dort einen Workshop gehalten im Rahmen der Hypnoseausbildung für indirekte Kommunikation. Und aus unterschiedlichen Gründen habe ich die weite Reise mit dem Auto durchgeführt und war dann auf der Rückfahrt und habe gedacht, ich brauche etwas zum Zeitvertreib und was ich sonst eigentlich nie mache, dass ich mir unseren Podcast anhöre, weil ich war ja dabei bei der Aufnahme und habe es so von meiner aktuellen Stimmung abhängig, wie gut ich mich selbst hören kann, vielleicht besser auch gesagt gut aushalten kann, weil auch da strenge Bewertungssysteme anspringen, falls ich mich selbst höre. Und das kann vielleicht das Fachliche sein, was anspringt, das kann aber Ausdruck, Flüssigkeit der Sprache. Also es gibt genug Möglichkeiten, mit strengeren Bewertungen darauf zu reagieren. Und war aber in einer guten Stimmung, der Workshop ist gut gelaufen und habe da reingehört. Und nach circa 35, 40 Minuten entstand in mir ein Gefühl von Freude. Freude über das, was ich von uns beiden dort gehört habe. Und gleichzeitig sowas wie, könnte ich diese Freude öffentlich machen und teilen, dass mir etwas gut gefällt. Ich bleibe jetzt mal bei mir, Robert. Ich weiß, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, aber du kommst da sehr gut immer weg in meinen inneren Bewertungen, während ich mich eher aufgrund meiner alten Strenge da entsprechend bewerte. Könnte ich das jemand sagen, bleibt die Freude in mir alleine im Auto, was auch schon gut war. Aber da fiel mir das nochmal auf, das Thema, dass vielleicht viele Menschen diesen, ich nenne mal, vielleicht Konflikt, eine konflikthafte Entscheidung haben. Wenn ich mit mir zufrieden bin und mich über etwas freue, kann ich das ganz doll nach außen geben. Freuen sich dann andere mit? Oder denken die, oh, so ein selbstverliebtes, arrogantes Arschloch, der würdigt sich noch selbst, der kriegt wohl sonst so wenig Anerkennung. Also es hat, du kannst verstehen anhand der Äußerung, dass das eine ganze Reihe an Such- und Nachdenkprozessen ausgelöst hat, insbesondere weil ich auch vorab den Workshop hatte und da wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich dann positionieren und präsentieren und die einen wissen immer im Prinzip schon alles und wissen aber fast gar nichts und andere, die sehr still und zurückhaltend sind, wenn die sich dann mal äußern, dann denkt man, hoppla, nicht schlecht. Ja, das wollte ich heute mal als Thema erstmal anbieten und bin gespannt, ob diese kleine Geschichte schon in dir irgendwelche Assoziationen hervorgebracht hat.
Also mein erstes Erleben war so, puh, also sowohl in Bezug auf die Selbstbewertung, die Kritik, gerade weil wir ja eigentlich auch ein sehr entspanntes Projekt sind, weil wir jetzt ja hier nicht irgendwie übermäßige Ansprüche damit verfolgen und dass auch da dieses Bewertungsmuster anspringt. Und auf der anderen Seite so die Freude, schön, dass du es mal anders gehört hast und schön, dass du es jetzt zumindest hier in diesem Rahmen geteilt haben. Wir können ja im Zweifel immer noch überlegen, ob wir es rausschneiden, wenn du sagst, nein, wenn wir das jetzt so senden, wie wir es hier bisher besprochen haben, dann reagieren ja vielleicht Leute wieder, wie auch immer, darauf. Dieser Konflikt ist mir aber auch nicht unbekannt, weil, wie du sagst, schnell natürlich irgendwie eine Überheblichkeit dargestellt wird oder dergleichen im Sinne von, ja, wenn der wirklich so toll ist, dann muss das ja nicht sagen oder, weil ja anscheinend da sowas wie Stolz oder Freude jetzt ja mitunter sehr verpönt ist bei manchen. Wir hatten ja in einer anderen Folge mal das Konzept der Heblichkeit eingeführt, das ich jetzt auch versuche, immer in meinem privaten Umfeld ein bisschen mehr zu fördern, wo es ja gar nicht darum geht, sich besonders toll darzustellen, aber einfach auch anzuerkennen, was ist, und es darf ja auch was Gutes da sein. Und ich denke mir auch manchmal bei unseren Podcast-Aufnahmen, wenn ich mir die so anhöre vor dem Veröffentlichen, ach ja, Robert, da hast du ja was Schlaues gesagt. Aber es ist natürlich immer das eine, das für mich selber so anzuerkennen oder zu sagen, ja, damit bin ich zufrieden. Das andere ist natürlich auch noch, das mit anderen zu teilen, weil natürlich da ganz unterschiedliche Reaktionen mitkommen können. Ich freue mich, dass du dieses Erleben im Auto hattest, und ich freue mich auch, dass du es jetzt hier im Podcast öffentlich machst.
Ja, das ist schön, dass dich das freut. Ja, deine erste Reaktion war ja wow, also so, was das so auslöst. Ja, ich glaube, dass das jetzt alles gar nicht mehr so stark ist bei mir. Mir sind viele Dinge da ziemlich, sagen wir mal, egal geworden, was diese strengen Bewertungen angeht. Aber ich kenne das natürlich aus der Vergangenheit, als ich jünger war, und ich habe das immer positiv für mich eigentlich auch gesehen, dass das immer ein Motor war, weiter hinzugucken, jetzt dieses große Wort an mir zu arbeiten, nicht, aber dass ich das einfach verbessert habe, dass es leichter wurde und dass ich mit einem besseren Gefühl aus gewissen Situationen rausgegangen bin und nicht vielleicht so unangenehme Nachwirkungen hatte, wie war das jetzt in Ordnung oder was hat der oder die da gedacht und so weiter und so weiter. Also das war schon teilweise da, gerade vielleicht in Bereichen, wo ich nicht ganz so sicher war oder wo eigentlich ungeschrieben oben drüber steht, Achtung, Achtung, hier findet heute ein strenger Bewertungskontext statt. Ja, wo solche Leistungstypen waren, in Anführungsstrichen, aber es dann vielleicht doch ganz ganz ruhig abgeht, indem man sein Ding vorträgt, kriegt brav Applaus und dann fährt man wieder nach Hause. Dann fährt man wieder nach Hause. So. Und ja, das ist das eine. Das andere habe ich, die andere Seite, die mir eben nochmal auffiel, wenn man das so sagt, es gibt ja dieses Modell auch des Kleinmachens. Das könnte ja so eine andere Wirkung haben wie, man stapelt immer, sag ich mal, sehr tief, ach, das war aber nicht gut, Robert, was ich da gemacht habe, was die andere Seite ja gerne einlädt. Doch, 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 das war schon in Ordnung. Dieses Muster kennen wir ja auch, glaube ich, aus Situationen. Das benutzen ja auch welche, die dann das so auslösen wollen bei anderen, dass sie dann von denen die Anerkennung kriegen, um vielleicht ihre eigene Unsicherheit damit zu hemmen. Ja, also die andere Seite war auch noch da, aber ich wollte es einfach mal mitteilen, auch stellvertretend. Für viele andere, die vielleicht nicht immer ganz sicher sind, was ist ein gutes Maß? Und das war eigentlich das Hauptthema, was mir da durch den Kopf ging. Und passend dazu in diesem Workshop war ein, ich glaube, ehemaliger Leistungssportler, und der mit Leistungssportlern arbeitet und als Mentalcoach und übergeordnet über den Sport hinaus auch unterwegs ist. Und der war mir im Workshop, ich sag mal, sehr positiv aufgefallen, wie er damit umgeht, wie er die neuen Inhalte versucht im Kopf zu halten, sein anderes Wissen aber nicht vergisst und nur auf das Neue geht und ganz unsicher wird, sondern guckt, wie kann ich das Neue auf einer guten, sicheren Basis des alten Wissens, was ich mir erworben habe und was für mich gut ist, einsetzt. Und da fand ich, konnte man so schön sehen, wie jemand versucht, sich dann weiterzuentwickeln. Ja, dass das Neue ja häufig von anderen dann so als neu angesehen wird, dass sie alles das, was sie bisher gut gemacht haben und können, aufgeben. und dann das Neue machen und dann aber in so eine Unsicherheits-, auch fast abhängig, abhängige Position wiederkommen von dem Neuen und sich dem dann irgendwie so unterwerfen, sondern stabil zu gucken, na, hier ist was, ich weiß was, da habe ich, das ist meins, da bin ich gut mit, habe ich viele Problemlösungen gefunden in meinem Leben und so weiter und das werfe ich nicht einfach über Bord. So, auch wenn mir jetzt jemand erzählt, das macht man anders und vergiss mal alles, was du bisher so gelernt hast. Ja, und der hat uns an dem Podcast ein Feedback geschrieben, das hatte ich dir weitergeleitet. Und da passt das Thema eigentlich ganz gut zu, dass er geschrieben hat. Und das ist ja, vielleicht lädt dich das noch ein bisschen mehr ein, deine Ideen uns hier mitzuteilen. Wer freiberuflich tätig ist, steht ja manchmal auch vor der Frage, wie finde ich Kundinnen und Kunden oder wie komme ich in einen Markt, wie finde ich in einem Markt Aufmerksamkeit, dass für mich auch etwas vom monetären Kuchen übrig bleibt, dass ich meine Brötchen dort kaufen kann. Und inwieweit schreibt man dann seine Erfolge beispielsweise auf die Webseite und sagt, wenn Sie zu mir kommen, dann sind alle Ihre Probleme gelöst, dann werden Sie glücklich und so weiter und so weiter. Oder ist man, wie ich das gern nenne, zu diesen sogenannten Marktschreiern, die da in der Szene unterwegs sind, die genau so agieren. Die finden ja auch ihr Publikum. Und inwieweit bin ich eher bescheidener und trete zurückhaltend auf, nicht ich mache, sondern ich kann sie irgendwie dabei unterstützen, dass sie selbst die Erfolge erzielen und haben und sie mich nicht abfeiern müssen, wenn sie was verändern. Und wie gestaltet man, das war so ein bisschen auch die Frage, ich sag mal dann Öffentlichkeit oder Marketing über Webseiten und auch in Vorträgen hast du bestimmt auch schon erlebt, wo jemand total selbstsicher, fast selbstverliebt auftritt und dass er auch einen gewissen Sog haben kann. Ja, das vielleicht nochmal als Ergänzung dazu.
Puh, also auch da wieder eine Vielschichtigkeit an Erfahrung. Ich resoniere nochmal kurz mit dem Punkt vorher, nur um da wieder dich zu zitieren, weil es, ich habe ja eine große KD-Zitate-Sammlung, die habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber im Kopf ist sie so geblieben. Weil du hast, glaube ich, mal gesagt, sinngemäß, du bist gar nicht so groß, dich so klein zu machen. Also gerade in Bezug auch auf diese, ich nenne es mal Pseudo-Bescheidenheit, weil da hatten wir, glaube ich, auch mal, ich weiß nicht wann, drüber gesprochen, dass es ja auch gut und richtig ist, die eigene Erfahrung und Kompetenz anzuerkennen, weil das natürlich auch ansonsten im Außen auch wieder komisch ankommt. Wenn jetzt jemand wie du sich hinstellt und sagt, ja, von hypnosystemischer Therapie habe ich ja so ein bisschen Ahnung. Also das ist ja auch so, nee, also stop it. Und ich glaube, was da ja auch nochmal ein Unterschied ist, ich hatte es tatsächlich jetzt letztens in einem Gespräch bei einer Klientin, die dann auch mit dem sogenannten ja, Imposter-Syndrom, also Hochstapler-Syndrom um die Ecke kam, ist ja nochmal der Unterschied zwischen Mensch und Rolle. Ja, und als Mensch darf ich mich da vielleicht nicht so toll finden und zeitgleich kann ich ja vielleicht auch in meinem Rollenbewusstsein einfach wissen, okay, das, was ich tue, hat zumindest für anderen Wert, selbst wenn ich das vielleicht kritischer betrachte. Also ich glaube, da ist es, wie du sagst, eine große Herausforderung, den schmalen Grat zu wahren zwischen, mache ich mich jetzt zu groß, mache ich mich zu klein, wie stelle ich mich so dar, dass es genau größenpassend ist und je nachdem, wie ich das im Ausdruck mache, wie kommt es noch bei den anderen an, also das sind ja unzählige Variablen, die wir, glaube ich, gar nicht so gut kontrollieren können, also ich zumindest nicht. Und ein Gedanke, der mir da noch kam, ist, dass tatsächlich ja auch dieses Benennen und vielleicht ja auch dieses ganzheitliche und vielschichtige Benennen, so wie du es ja auch am Anfang getan hast, zwischen auf der einen Seite habe ich mich gefreut und auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, darf ich mich jetzt eigentlich, also vor allem auch öffentlich freuen, dass gerade diese, ich nenne es mal Metakommunikation in einer gewissen Art und Weise, das ja für viele dann gut nehmbar macht, weil sie einfach merken, okay, da ist ganz viel drin. Und ich hatte ja auch lange Zeit so den Film verfolgt, ja, ich muss ja immer on point sein und immer in Anführungszeichen perfekt, was auch immer das ist. Und gerade nachdem ich dann, ich sag mal, auch Unsicherheiten zugelassen habe und auch in die Kommunikation gebracht habe, hat das viele Leute in meinem Umfeld auch eher entspannt, weil die gesagt haben, oh, guck mal, Robert ist auch nur ein Mensch wie wir, weil die teilweise mich ja sonst wie hochgesockelt haben
Ach, das
oder
ist aber gut,
ich mich
dass du
vielleicht.
das nochmal sagst. Jetzt wird mir das einiges klar, doch. Okay.
Nach über 30 Podcast-Folgen, ne? Oh, Robert ist auch nur ein Mensch. Ja, gut, Gadi, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Also ich glaube, da ist dann immer die Frage, nicht nur, wie geht es mir gerade, sondern in welchem Kontext bin ich gerade unterwegs, weil es gibt natürlich sehr wohlwollende Kontexte und es gibt vielleicht auch Kontexte, wo halt harte Bewertungsmaßstäbe angelegt werden. Und da ist es, glaube ich, auch immer gut zu prüfen, wie gehe ich jetzt gerade nach draußen. Und um jetzt den Bogen zu dem Selbstständigkeits-, Kunden- und Darstellungsthema zu schließen, ist ja auch, glaube ich, da eine wichtige Frage, wo bin ich unterwegs? Weil im Rahmen meiner Nebenberuflichkeit kenne ich das Thema ja auch und da ist dann auch immer die Frage, muss ich jetzt irgendwelche Kundengeschichten erzählen, worauf ich eigentlich keine Lust habe? Muss ich jetzt, ne, oder kann, darf, soll ich jetzt erzählen den Leuten, was ich wieder für tolle Qualifikationen habe oder wo ich irgendwelche tollen Interventionen in Gesprächen gezogen habe? Und du hast ja gesagt, ne, wie finde ich eigentlich meine Kunden als Fragestellung und wo ich mir gedacht habe, eigentlich ist die Frage für mich, wie finden meine Kunden mich? Ja, weil eigentlich bin ich so ja Typ Einsiedlerkrebs, wo ich sage, die ganze Menschheit kann mich in Ruhe lassen, zumindest an den meisten Tagen. Ich möchte einfach in Ruhe meine Sachen machen, forschen und ich weiß nicht, was tun oder eigene Projekte verfolgen und ja nicht dann losziehen und überall an den Türen klopfen und sagen, hallo, mein Name ist Robert Wegner, brauchen Sie vielleicht jemanden wie mich, sondern im besten Fall hätten die Leute ja irgendwie eine Ahnung, dass es mich gibt und würden bei mir an die Tür klopfen und sagen, Herr Wegner, wir haben von Ihnen gehört, wir brauchen jetzt mal Ihre Perspektive. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld, wenn ich sage, eigentlich bin ich ein Einsiedlerkrebs, und habe gern meine Ruhe, weil wenn niemand weiß, dass es mich gibt, kann auch niemand an die Tür klopfen. Also das Thema ist mir durchaus geläufig und ich habe da jetzt für mich noch keine perfekte Antwort gefunden.
Okay. Ja, da fällt mir der alte Witz ein. Und ich dachte, dass das bei dir so ähnlich wäre. Da habe ich mich jetzt aber komplett getäuscht. Also wo jemand ins Taxi steigt, auch so ein klassischer Helfer. Ich habe mich früher immer da eingesetzt als Beispiel, als ich noch so viel unterwegs war, dass ich manchmal zum Taxifahrer gesagt habe, morgens in irgendeiner Stadt, fahren Sie mich bitte irgendwo hin, ich werde überall gebraucht.
Ja, also vielleicht werde ich ja auch überall gebraucht. Ich meine, manchmal kriege ich solche Sätze gesagt, aber ne, es ist immer die Frage, wissen das die anderen? Also, und die Frage ist, möchte ich auch überall gebraucht werden? Also, das ist ja auch der Punkt, ne, möchte ich auf allen Hochzeiten tanzen, wo vielleicht ich zum Tanzen eingeladen werde? Also, es ist zumindest ein Spannungsfeld, was bei mir mit zwei Punkten verbunden ist. Auf der einen Seite so der Angst vor Misserfolg. Auf der einen Seite, da gibt es gar keinen, der mich mit meinen Kompetenzen benötigt. Auf der anderen Seite aber auch so die Angst vor Erfolg. Ich meine, eins meiner Wunschszenarien ist ja auch, dass ich vor 5000 Leuten auf einer Bühne halt was kundgebe, was mitteile, was die Leute entsprechend weiterbringt und inspiriert. Und wo dann aber damit auch verbunden ist, ah, habe ich dann eigentlich Bock drauf, dass wahrscheinlich, wenn ich die Sache gut mache, von den 5000 Leuten irgendwelche dann danach zu mir pilgern und ne, mir an den Lippen hängen oder mich auf irgendein Podest stellen, wo ich mir denke, nee, es geht ja gar nicht darum, wie du vorhin gesagt hast, gar nicht darum, der große Zampano zu sein. Also diese Facette ist durchaus nett und ich nehme das auch gerne mit. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, Menschen in ihrer eigenen Lebensführung zu bestärken, sodass sie sich auch, wie du das ja ganz am Anfang gesagt hast, über sich selbst freuen können oder auch ihre eigenen Fortschritte bemerken und dann nicht immer diese Validierung von außen sich einholen müssen, aber einholen können. Aber das war nochmal ein spannendes Thema. Ich habe da beim letzten Mal von dem Festival erzählt. Da habe ich quasi genau diesen Aspekt getanzt zwischen, ne, auf der einen Seite möchte ich gern vor 5000 Leuten sprechen, auf der anderen Seite, bin ich gut genug dafür und kann ich mich dann abgrenzen, wenn die Leute kommen. Das war eine spannende Erfahrung. Aber ich glaube, da gibt es immer viele, also mindestens Anteile in mir, die da halt dafür und dagegen sprechen.
Bestimmt. Ja, also du sprichst da jetzt noch mal was Wichtiges an. Ich habe mich ja stark mit diesen Mustern, nenne ich es mal, beschäftigt. Habe ja viele Leute kennengelernt und habe ja jemand, der, ich sag mal, vor 5000 Leuten gesprochen hat. Das ist ja mein Vorstandskollege Hüter. Und da habe ich ja über die ganzen Jahre in der engen Zusammenarbeit mitbekommen, was der so für Menschen anzieht damit. Und das ist genauso, wie du das sagst. Ja, also die einen, die dich dann anhimmeln und sehen dich als den guten Vater an in dem Falle, der sehr liebevoll seine Kommunikationsmuster da nach außen bringt und positive und Bedürfnisse anrührt, die, glaube ich, auch nicht ganz so gut gestillt sind. Und die möchten dann natürlich was. Die möchten auf den Schoß, die möchten Aufmerksamkeit, die möchten ihn nutzen für ihre eigene Bekannte. Also eine Vielzahl von Gründen, die es da gibt, warum da Menschen hinterherlaufen, wie du das gesagt hast. Und ich das immer gesehen habe, das ist mir viel zu anstrengend. Und ja, und aber trotzdem bleibt es ja ein wichtiges Thema. Wenn du es hast, bist du vielleicht nicht ganz so zufrieden. Hast du das andere nicht, sehnst du dich vielleicht danach, dass es ein bisschen mehr sind als vielleicht fünf, die du da zufällig morgens an der Bushaltestelle irgendwie begeisterst.
Ist eigentlich eine gute Idee, dass ich einfach sage, ja, ich spreche zu den Leuten in der S-Bahn, ne, im Sinne von, guten Morgen, ich teile mit euch meine Weisheit, ob ihr
Sehr
wollt
gut,
oder
sehr
nicht.
gut, genau.
Würde vielleicht dann auch verhindern, dass mir die Leute hinterherlaufen, ne? Die rollen dann vielleicht mit den Augen und ich hatte
Genau,
trotzdem meine Bühne.
genau.
Ja, mache ich vermutlich nicht, sonst werde ich am Ende hier noch in Frankfurt Stadt bekannt. Das muss zumindest aus den Gründen nicht sein, aber es ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke.
Ja, oder ein anderer Einstieg wäre ja, guten Morgen, mein Name ist Robert und ich möchte mit euch eine wunderbare S-Fahrt verleben heute Morgen.
Ja. Oder ich gehe rein. Guten Morgen, mein Name ist Dr. Klaus-Dieter
Auch nicht
Dohne.
schlecht.
Ich erzähle Ihnen jetzt mal was vom Leben, wie man es richtig macht. Und dann hagelt vielleicht doch die Lobpreisung und Beschwerden in deinen E-Mail-Posteingang. Ja, was erlauben Sie sich einfach da morgens in der S-Bahn, wenn ich zur Ruhe auf Arbeit oder in der Ruhe auf Arbeit fahren will, da rumzupalabern und zu texten und du weißt nicht, wo vorne und hinten ist. Das wäre ja auf jeden Fall auch ein guter sowohl als auch Mechanismus, dass ich die Bühne habe, aber die ganzen Beschwerde-E-Mails dann bei dir
Ja,
eintrudeln.
sehr gut. Ja, auch da habe ich gerade im Workshop drüber erzählt, über die kognitive Überladung. Und ich hatte gestern Morgen hatte ich ein Erstgespräch mit einer Präsidentin einer Institution, ich will jetzt nicht näher sagen, was, und die eher auch so Anteile hat, es besonders gut zu machen und genau zu machen und sehr, sehr strukturiert und unterwegs ist. Und dann hatte ich mich irgendwie nach kurzer Zeit dafür entschieden, weil sie da auch so mitging und selbst manchmal so Themenwechsel angeboten hat und Kontextwechsel. Und habe das, genauso wie du gesagt hast, dann in der S-Bahn überflutet mit hoch aufgeladenen Wörtern und Begriffen. Und irgendwann sagte sie, jetzt ist aber gut, jetzt bin ich völlig müde und erschöpft. Ja, das Ziel war also erreicht, eine Musterunterbrechung über kognitive Überladung herzustellen, um es nochmal fachlich zu sagen. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diesen Marketing- oder Darstellungsausdruckseffekt. Du hast ja immer in vergangenen Podcasts sehr stark darauf hingewiesen, dass in Arbeitsorganisationen es Menschen gibt, aber vorrangig gibt es dort Rollen. Und Aufgaben, die mit dieser Rolle verbunden sind. Und du versuchst dann, das beides voneinander so zu lösen, dass du die Rolle gut erfüllen kannst, auch wenn es als Mensch für dich, ich sag mal, nicht so akzeptabel ist. Aber wenn die Rolle das erfordert, bist du bereit, den Einsatz zu bringen.
Nicht ganz so absolut und fanatisch, wie du das jetzt skizzierst, aber im Kern würdige ich meinen Arbeitsvertrag so gut wie möglich, selbst wenn ich mir als Mensch manchmal denke, so, das hätte ich jetzt besser gemacht oder anders gemacht. Also ja, im Kern Im Kern stimme ich deiner Aussage zu und bin
Gut.
gespannt, was als nächstes kommt. Ich habe ein bisschen, nicht Angst, aber eine gewisse Spannung steht im Raum.
Ja, ne, es gehört ja zu der Form auch unseres Umgangs des Podcasts, auch mit Überzeichnungen wechselseitig zu arbeiten. Ich wollte das Thema nur noch mal als Vorbereitung jetzt für das nächste, was kommt. Du hast schon völlig recht, es kommt jetzt was. Noch mal sauber rausarbeiten. Aber im Kern war das deine Meinung, die du bisher ja so vertreten hast, jetzt nicht so scharf pointiert, wie ich das natürlich zum Ausdruck gebracht habe. Eigentlich ist es nicht auch da eine Entscheidungssache. Ist nicht die Rolle, mit der wir uns im Bereich Marketing, Öffentlichkeit, also in der Werbung darstellen, müssten wir nicht entscheiden, welche Effekte wir bei den Leuten hervorrufen wollen? Und geben wir uns da eine Rolle? Also wir konnten uns ja auch die Rolle geben. Ich sage der Welt, was sie braucht und was ihr fehlt. Oder ich trete in der Rolle des Allwissenden auf, weiß aber als Mensch bin ich ganz anders, aber ich besetze diese Rolle, weil ich das so möchte, warum auch immer. Und wenn ich das voneinander trennen kann, das, was ich ja angeboten habe, ist ja eher, dass sich das scheinbar nicht so leicht voneinander lösen lässt und trennen lässt, sondern irgendwie doch irgendwann wieder eine Verbindung gibt, dass die Bewertungssysteme des Menschen dann plötzlich doch irgendwann kommen in der stillen Sekunde und sagen: Mensch, was machst du da eigentlich? Ja? Trittst vor 5000 Leuten auf und erklärst denen die Welt. Eigentlich weiß es ja selbst gar nicht so genau.
Ja, also deswegen würde ich den Leuten ja auch die Welt so erklären, dass wir alle auf der Suche sind nach Erklärung. Also das wäre ja dann auch der Aspekt. Mir wurde auch schon mal von mehreren Leuten gesagt, ich sollte eine Sekte aufmachen, wo ich gesagt habe, wenn ich eine Sekte aufmache, dann wird es die Anti-Sekte, wo ich eben nicht Guru bin, sondern wo eben die Leute sich mit sich selbst auseinandersetzen müssen, was ja auch eine Herausforderung ist und natürlich viele einfache Antworten verlockend sind. Ich glaube, es ist ein Spannungsfeld, gerade weil du auch sagst, Effekte hervorrufen, wo wir ja beide wissen, das geht ja natürlich immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und je größer oder je diffuser das Publikum, umso schwieriger ist es ja nochmal dort, Effekte wahrscheinlich hervorzurufen. Und für mich ist da immer das Spannungsfeld, oder nicht das Spannungsfeld, eigentlich die Abkehr vom Eindruck hin zum Ausdruck. Und zeitgleich aber ist natürlich auch bei einem Ausdruck eine Resonanz eben erfahrbar, die natürlich rückwirkt. Und ich glaube, gerade unsere Profession, also die von Beratern, Coaches, Therapeuten, Wegbegleitern und so weiter und so fort, lädt ein, eben ja Mensch und Rolle nochmal enger zu sehen als andere Tätigkeitsfelder, weil ich will jetzt nicht sagen, wir ja auch das Produkt sind, aber wir sind ja in viel stärkerem Maße mit unserem Produkt selber verwoben, behaupte ich jetzt mal, als vielleicht ein Tischler, der immer sagen kann, okay, da habe ich das Produkt und das ist fertig gebaut und bei einem Tisch siehst du auch noch, ob der halt wackelt oder nicht. Unsere Arbeit ist ja eigentlich immer mit Unsicherheit aufgeladen, weil wir ja nie sicher sein können, dass das, was wir gerade getan haben, wirklich hilfreich ist und einen Effekt hat. Was dann auch wir ja gar nicht immer in vollem Umfang müssen, weil ja auch das Gegenüber eine Autonomie hat und wir ja begleiten. Aber ich glaube, gerade die Psychologie und ich sag mal artverwandte Bereiche haben das ja eben als großen, ich will gar nicht Schwäche sagen, aber einfach als Aspekt, weswegen ja auch viele Leute sich hinstellen und sagen, ja, das, was ihr Psychologen macht, das kann ich ja auch, ne, weil ich bin auch ein Mensch, ich weiß auch, wie es ist mit dem Erleben, ich hatte jetzt diese oder jene Erfahrung und deswegen bin ich da jetzt Experte und kann anderen Leuten helfen. Und wo ich auch sage, ja, eigene Krisen sind ein hilfreicher Aspekt für die Begleitung von Menschen, aber es ist nicht alles, weil Menschen sich eben doch unterscheiden und professionelles Handwerkzeug hilfreich ist. Aber ich glaube gerade, je mehr wir uns auch als Mensch in der Rolle einbringen und auch einbringen müssen und auch das viel stärker miteinander verwoben ist, desto schwieriger ist es, glaube ich, zu trennen. Also ich kann mich zumindest nicht hinstellen und sagen, ja, ich mache jetzt ein Marketing, als wäre ich der große Zampano oder ne, mir wurde auch schon gesagt, ja, Robert, wenn du mit Tarotkarten arbeitest, dann vermarkte dich doch als Tarotpsychologe, wo ich sage, ja, das könnte ich tun, aber ich bringe ja noch so viel mehr an den Tisch und mir persönlich als Mensch ist es wichtig, ja auch in meiner Vielfalt anerkannt zu werden und der Vielfalt auch an Kompetenzen, die ich mir professionell drauf geschafft habe, dass das für viele Leute nicht wichtig ist. Wir hatten das ja schon an anderer Stelle, dass die Leute sagen, ne, Herr Wegner, Sie sind Mann und Psychologe, deswegen möchte ich mit Ihnen zusammenarbeiten. Okay, geschenkt, aber zumindest in meinem Ausdruck möchte ich halt die Vielfalt irgendwie mit einbringen und mich nicht künstlich reduzieren. Und da ist natürlich immer die Frage, inwiefern resoniert das außen damit oder sagen die, ja, der ist ja jetzt weder Fisch noch Fleisch, wenn der so viel mitbringt?
Genau. Was macht er eigentlich genau? Und das ist dann die große Frage, wie ich ja jetzt mit unserer neuen Webseite da der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung immer wieder Menschen getroffen habe, die Webdesigner oder Webseitenbauer bis hin zu Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, das geht alles nicht, das muss ganz klar auf den Punkt sein. Und ich sage ja, nee, das ist viel mehr. Und das kann ich doch nicht einfach weglassen und unterschlagen. Doch, es geht doch nur darum, dass die Leute keine große Aufmerksamkeitsspannen mehr haben. Und wenn die auf die Webseite gehen, dann gehen die sofort wieder weg, wenn das nicht gleich klar und prägnant dein Angebot da steht und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, mein Angebot ist ja gerade die Vielfältigkeit der Information auf der Webseite, wo man auch Ruhe und Zeit braucht. Ja, also da hatte ich das Thema anders. Aber ich habe da lange äußere Kämpfe mit anderen geführt, wie dann in mir selbst, weil die natürlich auch diese Stimmen aktiviert haben. Ist das jetzt ein hilfreiches Konzept oder Idee, die ich da habe, oder eben nicht, ne?
Ja, und ich glaube, ein Aspekt, der ja noch mit reinspielt, also bei mir zumindest, ist ja auch das Thema, also gerade weil du es vorhin angesprochen hast, mit Kundengewinn und Geld verdienen, das Thema jetzt finanzieller Leidensdruck, um, ich sag mal, die menschliche Existenz zu sichern, das Dach über dem Kopf zu bezahlen, das Brot auf dem Tisch. Und ich glaube, je mehr Freiheitsgrade ein Mensch dort hat, und ich meine, das ist einer der Gründe, warum ich ja noch im Angestelltenverhältnis bin, wo ich sage, ja, wenn nebenberuflich was rumkommt, super, wenn nicht, auch gut, ist ja einfach auch zu gucken, ich biete das an, was ich anbiete, und mit wem resoniert es, mit wem es resoniert, mit dem resoniert es und mit wem nicht, mit dem halt nicht. Weil es ja auch dann immer die Frage ist, angenommen, du oder ich oder wer auch immer würde sein Angebot beschneiden, würde das nicht gerade die Leute dann auch fernhalten, in Anführungszeichen, für die es eigentlich gedacht ist.
Auch richtig.
Und selbst wenn es nur drei Leute auf dem Planeten sind, aber wenn es halt für die drei Leute auf dem Planeten das richtige Angebot ist, umso besser. Und für die anderen Milliarden gibt es halt andere Angebote. Und ich glaube, am Ende des Tages spielt ja auch da wieder das Thema der Passung rein. Im Sinne von, ne, zu wem passt das, für wen passt das. Und ich persönlich finde es immer gut, wenn ich auf einer Webseite ein bisschen mehr zu lesen habe, weil ich ja auch eine Idee dafür bekommen möchte, ne, wie ist die Person unterwegs, was bringt die an den Tisch, kann ich von der noch was lernen? Weil wenn ich mir vorstelle, du würdest da jetzt so eine eindimensionale Webseite erstellen, wo du dich sehr kompakt darstellst, dann wärst du zumindest für mich uninteressant. Und es war ja gerade auch damals, um mal wieder einen Rückbezug zum Praktikum zu machen, es war ja gerade das Attraktive, dass du ja hypnosystemischer Verhaltenstherapeut, der auch Unternehmensberatung macht, warst, bist, noch viel mehr, wo ich gesagt habe, super, da ist jemand, der ist auf so vielen Feldern so kompetent, von dem möchte ich gern was lernen. Und das war zumindest was, was mich damals angesprochen hat. Und deswegen ich ja auch, das ist ein Aspekt, warum ich auch heute noch den Podcast gerne mit dir mache, weil ich ja immer so viel nebenbei lerne in unseren Gesprächen. Also sei es durch die Tatsache, dass wir sprechen, als auch durch die Sachen, die du teilst, ist, glaube ich, immer eine Frage halt der Zielgruppe. Aber ich glaube, ich für mich habe manchmal die Sorge, dass es meine Zielgruppe nicht gibt, weil ich das Gefühl habe, ja, Robert, dein Angebot ist so speziell mit dem, was ich alles mache. Und ich mache jetzt immer noch mal mehr und noch abstrusere Sachen. Also von Psychologie zur systemischen Beratung, das ist alles noch sehr weltlich, über spirituelle Weiterbildung, da wird schon grenzwertig, jetzt bis hin zu Drogenerfahrung. Ja, also ich glaube, da gibt es ein schmales Publikum, das vielleicht damit resoniert. Ja.
Was sagst du denn beispielsweise, wenn du irgendwo mal eingeladen bist, du bist auf irgendeinen Empfang und du kommst mit irgendjemandem ins Gespräch, den du nicht kennst, und der fragt dich, was machen Sie denn eigentlich, Herr Wegner, beruflich?
Ich arbeite bei der Bahn.
Okay, das habe ich mir gedacht, dass das kommt. Ich wollte das noch ausschließen als Antwort. Also angenommen, du wärst nicht mehr als Angestellter tätig.
Angenommen, ich wäre nicht mehr als Angestellter tätig. Es ist insofern gut, dass du das ansprichst, weil ich da gerade so ein bisschen auch an mir selbst, ich sag mal, herumschabe und immer mehr mir einfach denke so, Robert, fuck it, du gehst aber mit dem nach draußen, was gerade da ist. Ich glaube, ich würde es so nicht formulieren, aber im Kern, in meiner, ich sag mal, archetypischen Selbstbeschreibung, würde ich sagen, ich bin Berater des Königs oder zumindest entwickle ich mich gerade in diese Richtung oder verfolge jetzt den Weg. Das heißt, ich berate Menschen in herausfordernden Entscheidungssituationen, bessere oder für sich selbst passendere Lösungen zu finden.
Okay, ja, das ist eine gute Antwort.
Ja, aber ist noch nicht die Rolle, die ich jetzt in dem Sinne habe. Also im Arbeitskontext habe ich die an manchen Stellen schon. Ich meine, ich bin ja als Berater tätig, aber gerade diese Berater des Königsrolle, an der, also feile ich gerade ein bisschen, das ist ja auch das, was du mal gesagt hast in einer Folge, dass ja, ne, du hast es damals so formuliert, dass alte Männer jüngere Männer brauchen, die auch nochmal ein bisschen Kontra geben und an denen sie sich ein bisschen reiben können und die auch nochmal ein bisschen einen anderen Standpunkt einbringen. Und auch Professor Schemuli, der ja zu Macht forscht, sagte, dass gerade Führungskräfte in hohen Funktionen und Positionen eigentlich ja Leute brauchen, die ihnen auch, also einfach eine ungefilterte oder eine jetzt nicht abhängige Meinung widerspiegeln, weil die natürlich ansonsten in so einen Film geraten, wo sie ja dann so die Gefahr der Allmächtigkeit haben oder zumindest des Allmächtigkeitserlebens und dann natürlich ihre Rolle weitaus schlechter ausüben können, wenn sie denken, okay, ich bin jetzt hier Kaiser und König, der allmächtig über alles entscheidet und keiner kann mir was. Und deswegen gab es ja eben auch früher den Hofnarr am Königshof, der halt einfach dann in manchen Momenten einfach gefurzt hat und auch dem König deutlich gemacht hat, hier, auch du bist am Ende des Tages einer von uns, auch wenn deine Rolle dich an der Stelle
Ja,
erhebt.
das ist übrigens der Grund, warum ich froh bin, dass wir eher Videositzungen machen. Da kann ich deine Fürze besser ertragen, wenn ich. Okay, aber ich wollte noch mal auf einen anderen Aspekt zurück, als du gesagt hast, du feilst gerade an dir. Da fiel mir ein Zitat unseres berühmten Herrn Lichtenberg ein, ja, der hier bei uns ja vor Ort gewirkt hat, in unserer Universitätsstadt Göttingen, ist ja bekannt. Er hat so wunderbare Zitate geprägt und eins davon ist: Er feilte so lange an sich, bis er stumpf war.
Ich glaube, die Sorge musst du bei mir nicht haben, KD. Ich glaube, meine Spitzheit und Pointiertheit an der einen oder anderen Stelle wird bleiben. Was ich damit meine, ist letztendlich ja all das, was nicht zu mir gehört. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, es ließe sich so leicht differenzieren, das halt einfach wegzuschmeißen. Also gibt ja bei uns Menschen häufig die Tendenz, dass wir meinen, wir müssten mehr machen und mehr und mehr und dies und jenes, wo ja eine andere Perspektive ist, einfach weniger zu tun und mehr zu dem vorzudringen, was uns eigentlich ausmacht im Kern. Und dann halt all dieses, ich sag mal, gesellschaftlich überformte Muster, die wir gelernt haben, die aber gar nicht zu uns gehören, die halt einfach abzutragen, um dann einfach so nach draußen zu gehen, wie wir halt sind, in dem Spannungsfeld Mensch und Rolle und wie die Umwelt darauf reagiert und dass natürlich auf der einen Seite eine gewisse Unabhängigkeit von anderen besteht und zeitgleich aber ja trotzdem wir alle auch nach einer gewissen Form von Validierung streben und das aber einfach anzugehen, das meinte ich an der Stelle mit feilen.
Ja, das war jetzt gar kein Zitat auf dich jetzt persönlich gemünzt, sondern da steckt ja auch viel mehr drin und je nachdem, wie man die Bedeutung gibt. Ich dachte nur noch mal im Hinblick, was ich da immer in dem Zitat auch gesehen habe, bei Menschen, wo ich gedacht habe, ja, da passt das irgendwie, die ganz lange immer alles noch verbessern wollten, bevor sie sich überhaupt zeigen oder damit nach außen gehen oder das halt zur Anwendung bringen. Ja, die immer als Grund hat, nein, es ist noch nicht scharf, also scharf genug, sondern es ist noch nicht gut genug. Und da kann ich noch nicht. Und dann ist irgendwann die Zeit vorbei, dass das überhaupt noch eine gewisse Anerkennung oder eine Schärfe entfacht bei anderen, ne?
Ich werf's jetzt einfach mal ein, KD. Du kannst ja schauen, ob das jetzt dann zu persönlich wird oder alte Kamellen sind, weil ich mich frage, du bist ja auch seit Jahrzehnten erfolgreich selbstständig. Was denn, ich sag's jetzt, ich nenne es jetzt mal, dein Geheimnis ist oder wie du da vorgegangen bist, weil du hattest ja auch mal die Phase, wo du dich ja auf dem Markt neu bewähren musstest. Ich vermute zumindest, dass du ja nicht als Erfolgsverwöhnter, jetzt aus meiner Perspektive, gefragter Begleiter vom Himmel gefallen bist, sondern da wird es natürlich ja auch vermutlich Herausforderungen gegeben haben.
Ja, die gab's. Stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, jetzt kriege ich gerade so eine Leere im Kopf. Entweder das Zeichen dafür, dass mich das wirklich persönlich gerade emotional anrührt, oder ich gar nicht jetzt so eine Antwort habe, welches die Phasen waren, weil ich das vielleicht eher als so ein stetiger Prozess gesehen habe. Und Also ich könnte sagen, so äußere Markierungspunkte, wo ich gedacht habe, da gibt es also gar nicht jetzt negative Art, sondern auch positive neue Herausforderungen, wo für mich nochmal, also ich habe immer so ein bisschen übertrieben formuliert, als ich in Heidelberg damals bei der IGST war, bei Arnold Retzer und bei Fritz Simon, da wo ich meine Kurse gemacht habe. Da hatte ich das Gefühl, da ging für mich nochmal der Kopf neu auf oder da wurden Verbindungen hergestellt, wo ich das Gefühl hatte, das Leben ist viel größer und alles und hat total Neugierde gemacht und es war alles so positiv geflutet, wo ich über die angebotenen Inhalte und das neue Wissen und die Perspektiven, das hatte für mich fast Suchtcharakter und habe dann alle Literatur gelesen und wollte alles aufsaugen, weil ich das Gefühl hatte, das hat mir nicht nur in meiner Arbeit, sondern für mich selbst so viele Erklärungen gebracht für Phänomene, die ich teilweise noch gar nicht selbst, glaube ich, gesehen habe, dass es die gibt, aber die ganz viel Verständnis gebracht haben, warum sich Menschen so und so verhalten, warum es da in den Kontexten Schwierigkeiten gibt und. Und wie man auch damit umgeht. Und auch vor allen Dingen, was mich damals besonders, und das war dann eher traurig gemacht hat, war über die Art des Lernens, die angeboten wurde im Vergleich zur Schule, wo ich noch, ich glaube, das ist heute anders, eine Formel lernen musste, die ich dann einfach als Formel anschreiben musste, aber gar nicht den größeren Zusammenhang einer Formel gesehen habe. Was das fürs Leben heißt und für die Bedeutung. Und wenn ich sowas alles zur Verfügung bekommen hätte, habe ich gedacht, was hätte mir Schule für einen Spaß machen können? Also da habe ich nochmal ganz anders gelernt und hatte jetzt wirklich zum ersten Mal das Gefühl, ich mache es nur für mich und das macht mir Freude und ich will es wissen. Und aus diesem Prozess bin ich, glaube ich, jetzt nicht in dieser Intensität, aber nie wirklich wieder so rausgekommen und ja, und ich glaube, dass ich über diese Haltung, das haben Leute wahrgenommen und die haben mich dann in entscheidenden Phasen für etwas empfohlen, gefördert. Und von daher habe ich das nicht alles selbstständig gemacht. Die haben mir Möglichkeiten gegeben und Optionen. Ich weiß noch, dass der Gunter Schmidt und Fritz Simon mich damals in Hannover da zu dem Institut empfohlen hatten. Und so kam dann häufig eins zum anderen. Und dann war nachher so ein Komplettprogramm da. Also, ich meine, du warst ja auch mit in Unternehmenskontexten, wo ich war damals im Rahmen des Praktikums. Du hast ja auch die große Spannbreite kennengelernt und auch die Spannbreite in den Kontexten, aber auch wie die Menschen dort agieren und wie sie drauf sind. Und das war, glaube ich, so das beste Lernprogramm überhaupt, diese häufig sehr raschen Kontextwechsel, die ich hatte. Also, dass ich von Führungskräften von Siemens beispielsweise plötzlich, sage ich mal, mit so psychosozialen Helferinnen und Helfern zusammensaß, die sich mit Phänomenen von Problemfamilien beschäftigen. Ja, und da immer wieder die richtige Abstimmung zu finden. Heute würde man sagen, das richtige Wording zu finden. Weil jeder Kontext hat auch eigene Sprachmuster. Die Wörter sind unterschiedlich aufgeladen. Und das hat mir dann teilweise auch Spaß gemacht, mich immer so optimal wieder einzufinden, dass ich da zumindest immer ganz gut anschlussfähig bin. So, warum ich das auch immer gemacht habe, aber rausgekommen ist dann irgendwie so nebenbei, würde ich mir mal unterstellen, eine sehr hohe sprachliche Variabilität und Flexibilität und sehr kontextangemessen nicht nur sprechen zu können, sondern auch entsprechend agieren zu können, wenn ich das will. Das heißt nicht, dass ich die manchmal auch verstöre bewusst, dass sie auch mal was anderes kennenlernen, aber im Kern. Und Herausforderungen, ja, die Herausforderungen waren eher Selbstzweifel, die dann kamen. Und wie man so schön sagt, jede nächste Entwicklungsstufe gehen, ich nenne das mal depressive Verstimmungen einher, vorher. Und dass man dann danach erst wieder sozusagen dann das Neue, was dann immer neu ist, machen kann oder halt angehen kann. So habe ich dann da wo ich Selbstzweifel hatte und gedacht habe, ach, bringt alles nichts, was soll das noch, glaube ich, dass wenn es im Außen mal, ich sag mal, wenn wieder so ein Wechsel anstand, mehr davon, weniger von dem, dass, ja, dass diese Verstimmung letztendlich wichtig war, aber also wenn ich da nicht reingekommen wäre, dann wäre ich vielleicht konstant immer irgendwo geblieben in irgendeinem Kontext, wo es sowieso gut lief, wo ich mit meinen Routinen und Automatismen gut zurechtkam, wo ein stetiger und regelmäßiger Geldfluss war, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und da bin ich dann so ein Typ, das wäre mir genauso langweilig, wie vielleicht, wenn ich früher nur ein Thema angeboten bekomme, sondern ich musste mir das Thema immer schon irgendwie aufladen und spannend machen und unterhaltsam, dass ich da energetisiert bin. Und wo ich das gefunden habe, da hat es mich hingezogen. Auch wenn es häufig mit Schwierigkeiten und auch mit Unsicherheiten, vielleicht auch manchmal mit ein paar Niederlagen verbunden war. Aber das andere hätte mich nie so gereizt. Und für andere, für Kolleginnen und Kollegen, die haben immer gesagt, boah, 3, 4 verschiedene Termine da und dann abends noch ein paar Gespräche, nachdem du da beim Unternehmen warst, wenn ich da zufällig in der Stadt war und hatte da eine Anfrage. Ja, die konnten das gar nicht verstehen, dass man vielleicht so viel arbeiten kann. Für mich war es aber gefühlt jetzt nicht so eine Arbeit, die ich machen musste, sondern war wieder neugierig, wie dieses Paar, was mir da empfohlen wurde, wie die das schaffen, seit 6 Wochen, die wohnen zusammen, nicht mehr zusammen zu reden, mit getrennten Autos zum Paargespräch zu kommen. 4 oder 5 Mal wird der Termin abgesagt, dann wieder bestätigt im Laufe eines Tages. Das finde ich einfach spannend dann, trotz Müdigkeit zu gucken, wie organisieren die das. Ja, jetzt höre ich mal auf, jetzt habe ich lange geredet.
Ja, also vielen Dank für den Einblick. Was für mich so rauskam, war als erstes der Aspekt der Neugier. Also nicht nur in Bezug auf Sachen im Außen, sondern vielleicht auch die Neugier auf den eigenen Entdeckungsprozess. Was macht das gerade mit mir? Stehe ich auch manchmal so vor mir und denke mir, Robert, warum stellst du dich eigentlich so an? Wo ist eigentlich mein Problem? Es könnte doch alles so einfach sein, also vermeintlich und zeitgleich nicht. Das ist ja dann manchmal so eine Ambivalenz, die ich auch dann manchmal herausfordernd finde, auszuhalten. Dann, ich habe es mal aufgeschrieben, für mich jetzt hier mit konstruktiver Unzufriedenheit, einfach auch zu sagen, okay, ich bin irgendwie unzufrieden, aber anstatt es mir jetzt irgendwie schön zu reden oder quasi den Kopf in den Sand zu stecken, gucke ich, was mache ich denn jetzt damit? Und die Essenz jetzt für mich aus deinen Ausführungen, und das ist auf der einen Seite sehr schön und auf der anderen Seite braucht es dafür, glaube ich, auch viel, viel Mut, also zumindest aus meiner Perspektive und vielleicht auch gerade jetzt in dem Kulturkreis, in dem wir ja sozialisiert sind, ist so das Einlassen aufs Leben. Auf das, was passiert, im Sinne von, dass es Möglichkeiten gibt, dass aber auch mal eine blutige Nase damit einhergeht, dass es Phasen des Aufstiegs gibt und dann Täler voller Dunkelheit, sei es subjektiv oder faktisch, und einfach letztendlich das Leben zu leben. Das klingt jetzt vielleicht sehr, sehr plakativ, aber das ist das, was bei mir gerade so ankam, einfach dort die Vielschichtigkeit des Lebens anzunehmen, was du jetzt ja nicht nur im Sinne der Erfahrung ja dann getan hast, sondern ja auch im Hinblick auf deine professionelle Ausrichtung, dass du einfach sagst, das Leben ist so bunt und ich bin einfach überall und das ist letztendlich gerade die Ressource. Nicht, dass ich mich auf einen Bereich, auf eine Nische spezialisiere, sondern dass ich eben auch die Vielfalt des Lebens abbilde.
Ich weiß noch, ich hatte so ein Horrorbild und so eine Horrorvorstellung, die sich bei mir eingebrannt hat. Ich war ja früher dann in meinen ganz jungen Jahren und in den Anfangsjahren habe ich relativ schnell so Supervisionsstellen gehabt, also wo ich als externer Supervisor hingefahren bin und habe die da von außen supervidiert. Und da waren dann in diesen Einrichtungen Kindertagesstätten, Heime, psychosoziale Beratungsstellen etc. Da war dann so ein gewisser Männertyp, der war damals dann im Vergleich zu mir schon wesentlich älter, hatte irgendwie die Haare noch genauso frisiert, aber die waren schon so gut wie nicht mehr vorhanden oder schon sehr schütter, wie man sagt. und hatten dann vielleicht noch ein Ohrring um so. Und da habe ich gedacht, das war für mich so ein Horrorbild. So möchte ich nicht enden. Also mein ganzes Leben lang in dieser Nische, womit das keine Abwertung von anderen ist, es gilt nur für mich. Und das Leben nur so erlebt zu haben in einer Sicherheitsnische, wo ich gut vielleicht mit meiner psychischen und sozialen Ausstattung über die berühmten Runden komme. Und da habe ich gedacht, das habe ich als sowas Chronifiziertes erlebt, als so eine Einengung, auch wenn deren Leben vielleicht hochgradig spannend war und so spannend wie meins nie wird. Aber das war so die Zuschreibung von außen, wie ich die da gesehen habe. Ich habe ja gehört, wie die sprechen, wie die auf die Welt gucken, welche Denk- und Sprachmuster die haben und so weiter. Und das war für mich, ich glaube, ich habe das dann, auch wie du ja immer gesagt hast, warum machst du das noch in manchen Dingen? Ich glaube, ich habe das manchmal noch gebraucht, immer wieder dieses Bild, dass ich es so nicht haben möchte, um der Gefahr zu widerstehen, mich selbst in meiner Nische irgendwie so einzugraben und nicht mehr diese Neugierde auf das Inhaltliche oder auf das Leben, wie du sagst, an sich zu haben. Ja, und damit wirst du, und da werde ich jetzt, merke ich gerade, ich auch ein bisschen so emotional berührt im Inneren, aber auch in manchen Kontexten eben zum Störer für andere. Warum willst du immer mehr? Warum bist du hier nicht zufrieden? Warum stellst du das wieder in Frage und bringst da noch was ein? Das macht uns unruhig. Sei doch einfach so wie wir auch und dann ist doch alles gut. Und das hat dann aber eben dazu geführt, dass es dann die Veränderung, also die scharf formuliert, würde man sagen, Abbrüche gab. Positiv formuliert, die notwendigen Veränderungen, die kommen mussten, um den Entwicklungsprozess weiter fortzuführen, um die Neugierde nicht zu verlieren. Ja. Also die Nachteile sind eher auch Verlust von Kontakten und Beziehungen gewesen. Aber letztendlich, und ich war häufig dann im starken Ambivalenzkonflikt, das dann sein zu lassen, und ich kann mich dann ja auch entsprechend anpassen, das ist ja auch eine große Kompetenz von mir, aber oder das andere. Und die andere Seite hat häufig auch gegen meinen Verstand gesiegt. Die hat sich dann so verhalten, dass dann dass es unausweichlich wurde, den Weg weiterzugehen und
Ah
Dinge zurückzulassen auch.
okay, erinnert mich an die Machetengeschichte, die wir ja auch schon an anderer Stelle besprochen haben, ne? Dass dann einfach teilweise sehr, sehr krasse Entscheidungen auftreten können, aber ich glaube, die waren ja in der Form bei dir nicht notwendig. Zwei Gedanken dazu, also ein humoristischer Gedanke, ne, dass du gerade deswegen aufgrund dieses Horror-Zerrbildes, die ja manchmal vor unseren Terminen die Haare bewusst verzaust, oder zerzaust, um auch deutlich zu machen, hier, so wie die bin ich nicht, und immer die großen Kopfhörer um etwaigen Ohrring zu verstecken, das halt nur als kleiner Zwinkerer.
Ja, im Prinzip ist es so, mir fiel gestern eine Geschichte ein. Ich hatte da von dem zu Beginn des Podcasts angesprochenen Leistungssportler, Ben heißt der, kann ich den Namen ruhig sagen, weil ich ihn wirklich sehr in der Kürze schätzen gelernt habe, haben wir uns nochmal ausgetauscht und da habe ich ihm erzählt, das fiel mir dann spontan wieder ein. Ich war damals, wir hatten. Was ich glaube, in der 7. Klasse war ich, achte, neunte dann. Da hatte ich eine Sportlehrerin und die war irgendwie sehr handballaffin und die hat fast ganz häufig Handball spielen lassen. Und da ich ja halt sitzen geblieben war, war ich zu den anderen schon etwas größer. Und auch unabhängig jetzt von meiner schulischen Leistungsverweigerung, die ich damals schon hingelegt habe, war ich dann, ich sag mal, zu so einem. An der Schule zumindest war ich dann in der Schülermannschaft und wir haben dann gegen andere Schulen gespielt und hatten dann immer außerhalb der Schule noch Handballtrainings und die hat mich immer irgendwie da auch mitgenommen und gefördert so und so. Und da kamen dann so unterschiedliche Schüler oder Spieler dann dahin. Die einen waren dann immer so wunderbar exakt angezogen. Also die hatten so ganz neue, farbenprächtige Trainingsanzüge und T-Shirts und so und alles, was man so brauchte damals, was da so der Zeitgeist im Sport irgendwie so hergegeben hat, was man da so tragen musste an Handgelenken und was weiß ich wo. Und ich hatte mir immer irgendwie so Spaß gemacht. Ich habe immer so völlig alte, ausgewaschene, weite, teilweise Löcher schon drin, T-Shirts angezogen im Training. Also ich habe eher so auf Understatement gemacht. Und das fiel mir nochmal ein, während andere gleich gezeigt haben über die Sachen hier. Ja, ich bin der Größte sozusagen. Nicht nur der Schickste, sondern auch der Größte. Und hatte dann eine diebische Freude daran, im Spiel dann plötzlich total klar fokussiert zu werden und wo es halt keine Verwandten gab, sag ich mal. Ja, also das auch nochmal, inwieweit man eher aus dieser Understatement-Rolle kommt, auch passend nochmal zum Thema. Und wie bringe ich das schon äußerlich, wo du das nochmal ansprichst? Mit den Haaren, wobei du ja freundlich bist. Also wir können ruhig sagen, wir haben gestern Abend unsere Aufnahme verschoben. Wir haben zwar zum ersten Mal, glaube ich, seit langer Zeit wieder einfach so eine Stunde geplaudert. Circa. Ich war gestern Abend dann so müde geworden und war nicht ganz so gut drauf. Und deswegen haben wir das auf heute Morgen gelegt. Und tatsächlich habe ich heute Morgen verschlafen, sodass ich meine üblichen morgendlichen Kulturaktivitäten nicht durchführen konnte.
Ja, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch, Kadi. Ich habe noch einen Punkt, der mir auch bei den Erzählungen in den Sinn kam, weil ich bin ja so ein großer Freund von Archetypen, also C.G. Jung, und ich sag mal, drumherum gibt es natürlich noch andere, die sich damit beschäftigen. Und schaue ja auch immer von wegen, welcher archetypischen Qualitäten finde ich denn gerade irgendwie verfolgenswert, ansprechend, was ist so ein archetypisches Bild, durch das ich mich wieder gespiegelt sehe. Und ich war ja mal auf einem Hypnosekongress, wo ich als Helfer auch so einen Slot begleitet habe, wo wir auch da eine Übung gemacht haben, archetypischer Natur. Und dann kam, was kommen musste bei mir, nämlich, ich glaube, fünfmal der Narr. Und wo ich jetzt aber sage, okay, den nahen Anteil habe ich sicherlich noch in mir, aber ich glaube, ich habe noch was anderes entwickelt. Bevor ich jetzt uns in eine archetypische Schublade schiebe, weil die Tendenz hatte ich gerade, die Frage, wenn du dich archetypisch betrachtest, und das müssen jetzt nicht die, ich sag mal, klassisch formalen Archetypen sein, sondern es kann natürlich auch eine freie Interpretation sein, welchen Art archetypischen Charakter oder Aspekt würdest du dir denn am ehesten zuschreiben?
Kannst du mir noch mal so ein paar Grundtypen gerade nennen? Ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich.
Okay, dann mache ich an der Stelle kurz Werbung für ein Buch. Das Buch, das ich sehr empfehle für Männer, dürfen aber sicherlich auch Frauen lesen, wenn sie es interessiert, ist König, Krieger, Magier, Liebhaber. Das ist ja, ich sag mal, eine vierfache Ausdifferenzierung von männlichen oder menschlichen, würde ich fast sagen, Qualitäten. Autor ist mir gerade entfallen, aber König, Krieger, Magier, Liebhaber führt entsprechend zum Finden des Buches. Es gibt aber noch ne, den Schatten. Es gibt ja. Wenn wir jetzt aus dem Tarot ein bisschen noch was ziehen, gibt es ja den Kaiser, es gibt den Narren, es gibt quasi den Eremiten, es gibt den Teufel. Also am Ende des Tages, KD, kannst du dir jetzt auch einen eigenen Archetypen kreieren. Es ist ja immer so eine Ursprungsform. Witzig, ich habe ja vorhin gesagt, mit dem Wegfeilen, wo ja letztendlich sich die Essenz widerspiegelt, jenseits, ich sag mal, all des Drumherums und jenseits der Verkleidung, sondern wo einfach dann, ich sag mal, so ein Grundaspekt zum Tragen kommt. Bei Führungskräften wäre es häufig der König, bei Beratern ist es halt eher der Magier, bei ne, Sicherheitskräften, das sind halt Kriegerarchetypen in dem Sinne, und Liebhaber sind halt die Künstler. Das mal jetzt so als realweltliche Entsprechung oder zumindest eine Bezugnahme. Aber ich persönlich habe mittlerweile auch schon meine eigenen Archetypen gebaut, wo ich einfach was zusammenwerfe und sage, ja, wie kann ich da meinen individuellen Weg beschreiben? Und vielleicht hast du ja auch eine Begrifflichkeit, unabhängig davon, was es so gibt, wo du sagst, davon würdest du dich jetzt am ehesten wiedergespiegelt sehen oder wiederfinden.
Ja, ehrlich gesagt fällt mir das ganz, ganz schwer, weil ich allein schon wieder bei der Aufzählung, das ist mir ja natürlich jetzt nicht so fremd, mich, wenn ich etwas sage, zu sehr reduziere, weil irgendwie habe ich gedacht, ich habe von allem etwas. Also ich könnte jetzt mal sagen, ich habe Kriegeranteile, wenn die gebraucht werden. Ich glaube, ich habe eine künstlerische Ader. Ich habe ja, eine Magierader, also ganz, ganz unterschiedlich, aber ich habe auch eine, die, Also insgesamt würde ich eher sagen, wenn ich es beschreiben müsste für mich, eher halt Eremit. Weil ich merke, also dass ich eher auch so wie ich jetzt lebe, auch wenn ich nach außen gehe, aber trotzdem in mir so Eremitenanteile habe. Und wenn ich nach außen gehe oder ich brauche diese Eremitenanteile, um dann jederzeit situativ kontextangemessen reagieren zu können.
Ist ein Aspekt, der mir tatsächlich auch zu eigen ist. Es gibt ja auch verschiedene, ich sag mal, Persönlichkeitsmodelle und dergleichen, wo bei mir auch immer schön Eremit, Eremit, Eremit rauskommt. Ich sage einfach mal was, wo ich mich aber jetzt selber gerade einsortiert habe, und da habe ich dich auch gesehen, und vielleicht findet das ja bei dir auch irgendeinen Anklang, weil bei mir jetzt immer mehr das Bild des Wanderers
Ja, das
entsteht.
hatte ich im Kopf. Das hatte ich im Kopf, genau.
So, und da wollte ich dich jetzt aber nicht ungefragt mit reinziehen. Weil das, was du beschrieben hast und das, was ich auch in Bezug auf mein Leben, zumindest gegenwärtig, erlebe, wer weiß, vielleicht ändert sich das auch irgendwann nochmal, aber zumindest gegenwärtig, erlebe ich mich da als Wanderer, der eben die unterschiedlichen Bereiche des Lebens exploriert und der eben also nicht lange an einem Ort bleiben kann, vielleicht auch nicht lange an einem Ort bleiben will, vielleicht auch meint, nicht lange an einem Ort bleiben zu dürfen. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Aspekt, der ja dann da vielleicht mit reinschwingt. Aber unabhängig davon, welche Facetten da alle mit einer Rolle spielen, denke ich mir so, nee, das Leben zu entdecken und in Bewegung zu sein und zeitgleich aber auch immer Orte der Ruhe zu finden und des Austauschs, das entspricht, zumindest sage ich mal, meiner gegenwärtig betrachteten Natur. Vielleicht ändert sich da der Blickwinkel auch nochmal, aber zumindest der Wandereraspekt prägt ja mein diesjähriges Jahr. Ich habe ja seit letztem Jahr meinen Jahren immer so eine Überschrift gegeben, so eine archetypische. 2024 war Jahr des Paladins, 2025 ist Jahr des Wanderers. Mal gucken, welche Qualität ich nächstes Jahr so in den Vordergrund stelle. Aber ich glaube, dieser Wandereraspekt ist einer, durch den ich mich insgesamt sehr widergespiegelt fühle und wo ja auch der Eremit, glaube ich, zu großen Teilen sich wiederfindet, weil der ja auch draußen alleine meistens in der Natur ist oder so ein bisschen abgeschieden, und der Wanderer ist ja im Wald, und wenn du ihn ne, sehen willst, siehst du ihn vielleicht nicht und dann ist er vielleicht plötzlich da. Also von dem her, bei deinen Erzählungen habe ich mir gedacht, ja, Kadi, du bist auch ein Wanderer, aber das wollte ich dir nicht einfach so zuschreiben. Aber mich freut es, wenn du dich da auch, ja, gut abgeholt fühlst bzw. wiederfindest.
Ja, absolut, finde ich mich wieder. Mir fiel auch noch mal eine Unterteilung ein, die ich bei Arnold Retzer in dem Buch gelesen hatte. Der unterscheidet zwischen dem Pilger und dem Flaneur. Das heißt, der Pilger glaubt, dass das eigentliche Ziel, das gute Leben, also das Leben immer irgendwo anders ist. Und löst dann entsprechende Verhaltensweisen aus. Und der Flaneur lässt sich aber jetzt nicht wirklich auf stabile, längerfristige Beziehungen ein, sondern lässt sich als Flaneur von den Aufmerksamkeiten so leiten, ja, und treiben und ist dann aber auch wieder weg und guckt wieder neu, wo gibt es wieder eine neue Energie sozusagen. Und der Pilger eher stabil ist, aber glaubt, dass das Eigentliche, das Gute woanders stattfindet. So. Habe ich jetzt sprachlich ein bisschen eingeschränkt formuliert, aber vielleicht löst das auch noch ein paar Prozesse bei dir aus. Fand ich auch eine ganz, ganz interessante Einteilung.
Ja, also mir fallen gleich noch andere, ich sag mal, potenzielle Subtypen ein, weil ich auch gerade geguckt habe, ne, welcher der Begrifflichkeiten passt jetzt eher zu mir, beziehungsweise fühle ich mich dadurch widergespiegelt. Mir kam gleich das sowohl als auch in den Kopf, ne, muss es das eine oder das andere sein. Aber ich glaube, das, was für mich jetzt federführend mitschwang, war so der Aspekt, habe ich irgendwie ein Ziel vor Augen und eine Richtung und nehme auch in einer gewissen Art und Weise Verantwortung für meinen Weg, was ich jetzt eher dem Pilger zuschreiben würde, oder lasse ich mich eher als Flaneur von außen einladen, wohin es mich so treibt, und dann zieht es mich mal nach links und dann zieht es mich nach rechts, und irgendwann stelle ich vielleicht fest, hier wollte ich gar nicht sein. Wobei das dann die Frage ist, bin ich wirklich ein Flaneur? Also es kann ja auch sein, ich bin ein Pilger und flaniere, oder ich bin ein Flaneur und pilgere. Das ist dann ja auch, ne, jeweils vielleicht nicht wesensgerecht, und wie du sagst, geht es da ja gar nicht um eine Bewertung der einzelnen Lebenswege, sondern einfach zu schauen, was ist der für mich richtige Weg und wie kann ich meinem Wesenskern entsprechend so gut wie möglich danach leben, weil wir ja einfach eine Vielfalt haben und weil es ja eben, glaube ich, auf der einen Seite die Wanderer braucht. Also ich habe das auch mal in einem Arbeitskontext mit Playmobil-Figuren so aufgestellt, weil da ging es darum, dass wir auch irgendwie, weiß gar nicht, ob wir was darstellen sollten, glaube ich doch, wie wir uns im Arbeitsleben sehen und wo ich auch quasi ein Königspaar aufgestellt habe und so das Gefolge im Königssaal und ich dann quasi dort als Scout oder Späher oder Wächter oder dergleichen halt Report erstattet habe. Also ich glaube, das Wichtige ist einfach zu schauen, welche Rolle in der Vielzahl der Rollenmöglichkeiten liegt mir nahe und so wie es halt die Eremiten und Wanderer braucht, braucht es ja auch die Leute, die halt die Städte bauen und die Städte bevölkern. Und ich glaube, wesentlich ist dann nicht das eine besser oder schlechter zu finden, sondern einfach die Vielfalt des Lebens sowohl in mir selbst als auch im Außen zuzulassen.
Das war ein schönes Schlusswort. Sehr
Manchmal
schön.
kommen die so, die Schlussworte. Ich habe es auch schon gemerkt, okay, KD wird gleich wieder sagen, wir moderieren es damit ab.
Nee, das war doch noch mal eine ganz, ganz runde Sache, die mich auch eingeladen hat und angesprochen hat. Und ich wollte noch mal sagen, diese Unterscheidung, natürlich sind das jetzt zur Unterstützung, würde man das als ein Entweder-oder-Modell beschreiben. Aber wir wissen ja, wenn wir variabel sind und es lebt in uns, dann werden wir von beiden immer wieder Anteile haben und gucken, wo ist der richtige Augenblick, eher Flaneuranteile zu leben und wo macht es Sinn, Pilgeranteile von eventuell als Sesshaftigkeit auch zu leben und stabilen Beziehungen. Also von daher, ja, und letztendlich sind das ja die, das sind ja nur so sprachliche Hilfskonstruktionen, um so ein bisschen rauszufinden, wie unser willkürliches, aber insbesondere unwillkürliches Bewertungsinstrument im Inneren die Sachen für uns aufbereitet und zur Verfügung stellt und wo die Aufmerksamkeit dann hingeht. Und alles, was wir auch machen und was wir da so finden an Modellen, berührt ja diesen Aspekt, ne? Also ich glaube, das ist ja das, wo du sagst, da haben wir auch eben keinen direkten Einfluss drauf, sondern wenn wir arbeiten, kann das bei Menschen ganz andere Bedeutungsgebungen auslösen, als wie wir uns das so vorstellen und wünschen vielleicht. Also von daher. Ja, jetzt rede ich aber nicht nochmal neu los. Robert, vielen Dank für den heute morgen stattfindenden Podcast. Ich bin noch nicht so gut frisiert am Kopf. Vielen Dank, was immer das auch heißen mag. Und ich hoffe trotzdem, dass mein Kopf einigermaßen mit Frische reagiert hat im Inneren.
Aus meiner Sicht absolut. Vielen Dank, KD, und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss Robert.
Tschüss.